Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt. Im Podcast Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Gelingt euch das auch im Kundengespräch, doppelt so lang zuzuhören, wie ihr redet? Mein heutiger Gast sagt, das kann er ziemlich gut. Auf der anderen Seite will er aber auch viel lauter werden, und zwar, um dem Mittelstand Gehör zu verschaffen. Denn er findet, die Mittelständler sind viel zu leise und zurückhaltend. Ich bin gespannt, wie er das ändern will. Und damit herzlich willkommen zu meinem Podcast Gewinn mit Sinn. Mein Name ist Jürgen Schöntauf und ich freue mich, dass heute Jens Laufer bei mir zu Gast ist. Er ist Geschäftsführer der AllSafe GmbH, die Spezialisten im Bereich Ladungssicherung sind, und zwar Made in Germany. Und wenn ihr euch jetzt wundert, weil euch der Name des Unternehmens irgendwie bekannt vorkommt, dann liegt ihr richtig. Im April war nämlich der geschäftsführende Gesellschafter Detlef Lohmann bei mir zu Gast. Damals haben wir viel über Kreislaufwirtschaft gesprochen, doch heute wird es mehr um den deutschen Mittelstand gehen. Und das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit ein ziemlich spannendes Thema. Vielleicht auch noch am Ende ein wenig um Kreislaufwirtschaft. Wir werden sehen. Also, hallo Herr Laufer, schön, dass Sie heute mein Gast sind. Ich freue mich sehr.
Hallo Herr Schöntauf, ich mich auch.
Herr Laufer, Sie schreiben in einem Artikel, ich sehe den Mittelstand als das Rückgrat unserer Wirtschaft, Familienunternehmen, die auf dem Stillen wirken, aber enorme Auswirkungen auf die Gesellschaft haben. Und ich vermute mal ganz stark, AllSafe gehört auch zu den Unternehmen, oder?
Richtig.
Können Sie da ein bisschen was zu sagen? Also wie ist so Ihr Eindruck von unserem Mittelstand im Moment? Wenn man so durch die Zeitungen geht gerade, ist ja doch relativ viel Gejammer überall. Energiepreise, Fachkräftemangel sowieso, politischen Bedingungen wären nicht so toll und so weiter und so weiter. Die Rezession ist ja fast schon wieder da. Es gibt ganz viele Gründe, warum es gerade nicht gut läuft. Wie sehen Sie das so aus Ihrer Sicht als Unternehmer im Mittelstand?
Also ich glaube eben, dass speziell mittelständische Unternehmen in einer Welt, die zunehmend komplex wird und die eben zunehmend auch von Großkonzernen schlichtweg bestimmt wird, dann ein Stück weit zum Spielball werden. Und Mittelständler haben eben nicht den Vorteil, wie den Konzerne jetzt haben, dass die eben eine gewisse Schöpfungskraft und Multikompetenz aus ihrer schieren Größe schöpfen könnten. Und ich denke, damit tun sich viele Mittelständler schwer, weil oft klar, Ressourcen sind ein Thema. Man hält da jetzt nicht zu viel Kapazitäten für Strategiearbeit vor. Oft ist der Chef noch mit sein Oberster selber eigener Sachbearbeiter.
Also er arbeitet mehr im Unternehmen als am Unternehmen.
Genau. Und was eben dann am Ende immer hinten runterfällt oder auf Sonntag fällt, ist das Thema Strategiearbeit und wie arrangiere ich mich überhaupt mit dieser Welt? Also was passiert in der Welt um das Unternehmen herum überhaupt? Wie ordne ich das ein? Wie interpretiere ich das? Und wie leite ich daraus für mich als Unternehmen Handlungen ab? Und ich glaube, damit tun sich viele schwer.
Aber der deutsche Mittelstand war ja mal schon eine feste Bank in Deutschland. Und ich habe so Zeiten in Erinnerung, wo man auch lesen konnte, dass im Ausland uns alle irgendwie genau um unseren Mittelstand beneiden. Wir haben ja auch hier in Deutschland, glaube ich, die meisten Hidden Champions, die es so gibt, weltweit. Und das ist ja schon eine Hausnummer. Das heißt, es gab ja definitiv mal eine Zeit, da war der Mittelstand so ein echtes Rückgrat hier in Deutschland. Und wie ist das denn dazu gekommen, dass das gerade irgendwie so ein bisschen wegdriftet?
Also ich glaube schon, dass er das nach wie vor noch ist, aber es sind eben nur ein kleiner Teil tatsächliche Hidden Champions. Und das sind eben diejenigen, denke ich, die eine gute Strategiearbeit machen, die für sich selber einen Plan haben, wie ihr Unternehmen, ihr Markt in 5, in 10, in 20 Jahren aussehen soll. Aber das ist eben nur ein sehr kleiner Teil. Und viele sind eben ein Stück weit getrieben. Oft ist es ja auch so, dass Nachfolgegenerationen, Kinder, die Unternehmen übernommen haben. Und jetzt ist ja nicht per se, nur weil der Vater ein sehr guter Unternehmer war, der Sohn oder die Tochter auch ein sehr guter Unternehmer.
Ja, das ist wohl wahr.
Und ich denke, das ist eben ein Thema, an dem man arbeiten sollte, sich das genau anschauen sollte. Wie kann man Unternehmen dort unterstützen und welche Lösungen und Ansätze gibt es dafür?
Das Das heißt, ein Learning, was wir hier jetzt schon mal hätten, wäre, dass sich viel mehr um Strategie gekümmert werden müsste. Wieder mehr geguckt werden muss, wo wollen wir hin, wo stehen wir jetzt, wo wollen wir hin, wie kommen wir auch vor allen Dingen dahin, also quasi mal so ein Zukunftsbild auch machen. Strategie ist ja auch immer so ein Zukunftsbild entwickeln, dass man weiß, wo man hin möchte, ne?
Ja, also dort tatsächlich ein Stück weit auf der Strategieebene zu schauen und dann aber eben auch ganz gezielt zu schauen, welche Kompetenzen fehlen mir, diese auch klar zu benennen, sich die eigenen weißen Flecken klar zu machen und dann eben zu schauen, wo kann ich auch im Mittelstand mit anderen in Form von Kooperation, Netzwerkarbeit eben die Kompetenzen zusammenbringen, die das Unternehmen alleine eben nicht hat.
Das ist auf jeden Fall schon ein ganz spannender Ansatz. Aber jetzt haben wir natürlich auch in Deutschland viel Bürokratie. Und es gilt ja hier jetzt beispielsweise dieser Bandwurmgesetz, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das ja zwar auf den ersten Blick erstmal nur ganz große Unternehmen betrifft, aber letztendlich natürlich alle Zulieferer, die für diese großen Unternehmen arbeiten, ja genauso. Und jetzt hat Robert Habeck gerade aktuell auf einer Veranstaltung darüber gesagt, am liebsten würde die Kettensäge anwerfen, das ganze Ding wegbolzen. Spricht er Ihnen da aus der Seele oder wie sehen Sie so das LKSG? Bedrohung oder Chance für den Mittelstand?
Ich glaube, es ist immer eine Frage der Umsetzung und auch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz ist ja letztendlich was auch auf EU-Ebene diskutiert wird. Das ist halt eben halt auch eine deutsche Eigenheit, dass wir es anders als Franzosen, Italiener oder Spanier oft schaffen, Dinge unendlich kompliziert umzusetzen. Und ich sehe da mit eine Ursache eben auch drin, dass gerade seitens von Großunternehmen eben auch sehr stark Lobbyismus betrieben wird. Und das heißt eben, dass große Unternehmen dann darauf hinwirken, eher mal zu sagen, ja, wir schreiben lieber noch einen 100-Seiten-Bericht extra und machen noch ein paar Auswertungen zusätzlich, aber dafür machen wir die Strafen einfach nicht so drakonisch schlimm. Mhm. Und das spielt in einem Großunternehmen dann keine Rolle, ob sich jetzt dort irgendwie 3 Personen von 50.000 Mitarbeitern jetzt eben um dieses Thema noch kümmern, aber bei Mittelständlern mit 80 Mitarbeitern spielt es eben sehr wohl eine Rolle.
Ja, da sieht es ganz anders aus, klar.
Und ich denke, das ist auch ein Stück weit das Thema, den Unternehmern dort auch mehr Verantwortung zuzutrauen. Letztendlich klar zu machen, es gibt bestimmte Regeln, an die wollen wir uns halten. Und zunächst mal davon auszugehen, dass die Unternehmen diese Regeln auch einhalten. Und auf der anderen Seite dann eben, wenn Verstöße eben stattfinden, dass die auch entsprechend drastisch ausfallen. Und das fehlt mir.
Ja, ich habe vor einiger Zeit mal mich mit einem Unternehmer hier aus der Gegend unterhalten. Die stellen tatsächlich weltweit Rechenzentren her, auch für die Riesenunternehmen auch und sind da natürlich, fallen da auch drunter. Und der hat ganz klar gesagt, also wer das LKSG als Bedrohung ansieht und nicht als Chance, der hat es auch nicht besser verdient. Der war ganz klar der Meinung, das ist eigentlich eine wirklich gute Chance, sich entsprechend anders aufzustellen, auch mal sich mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Und gerade bei Rechenzentren ist das ja nicht ganz so einfach. Die gelten ja nun auch nicht gerade so als umweltfreundlich, aber die schaffen das mittlerweile, dass die sehr klimaneutral arbeiten. Ist das auch so ein bisschen die Beweggründe bei Ihnen gewesen, sich auch mal mit dem Thema im Unternehmen Kreislaufwirtschaft auseinanderzusetzen, was ja bei Ladungssicherungsgeschichten mit Aluminium, was Sie alles da verwenden, gar nicht so einfach ist?
Ja, also letztendlich ist es sicherlich ein Aspekt, der da drin eine Rolle spielt, wobei wir eben immer sehr stark aus einer Bewertungssystematik kommen, indem wir uns Themen anschauen, die uns auffallen und eben bewerten, ist es fürs Unternehmen eine Chance oder ist es fürs Unternehmen ein Risiko? Das Thema der Kreislaufwirtschaft, der Nachhaltigkeit ist letztendlich stark dem geschuldet, dass wir mit Aluminium eben einen Grundwerkstoff verarbeiten, der einen sehr großen CO2-Fußabdruck mitbringt, im Scope 3, was letztendlich sollte in Zukunft eine Besteuerung auf CO2 im Material kommen, eben ein deutliches finanzielles Risiko in dem Moment für unser Unternehmen darstellt. Und ja, ich denke, aus der Sicht sollte man die Dinge eben anschauen, es nicht immer versuchen, eine einfache Beurteilung zu finden und nicht zu kompliziert zu denken. Also es gibt das Sprichwort, Einfachheit ist ein Resultat der Reife. Und wenn ich in der Lage bin, ein Thema eben sehr einfach in Chance oder Risiko zu bewerten und bis zum bis zur Ursache vorzudringen und nicht nur an Symptomen rumdoktern, dann ist man auf einem guten Weg.
Das finde ich einen tollen Satz. Einfachheit ist ein Resultat von Reife, finde ich stark, muss ich mir mal merken. Gerade haben wir aber noch ein anderes Stichwort gehabt. Sie haben gerade mal gesagt, als es ums LKSG ging, ja, dann kommen die großen Konzerne und machen Lobbyarbeit. Haben Sie so das Gefühl, dass der deutsche Mittelstand da viel zu wenig macht? Genau da eben eigentlich ja viel zu leise ist und dort mal ansetzen müsste, auch sich zusammenfinden womöglich. Als gut, es gibt ja verschiedene Mittelstandsverbände, aber dass da viel, viel stärker Lobbyarbeit geschehen muss, um auch das, was den Mittelstand ausmacht, weiter nach vorne zu bringen.
Also ich halte es für einen richtigen und wichtigen Ansatz. Und also wir sind tatsächlich dort auch über Verbandsarbeit eben tätig und versuchen darüber eben auch mit Politik ins Gespräch zu kommen. Aber das passiert eben in der Fläche gesehen sehr, sehr fragmentiert. Und die wenigsten Wirtschaftsverbände haben tatsächlich eigene Vertreter in Berlin oder in Brüssel, die dann vor Ort eben Lobbyarbeit im Sinne des Mittelstands machen.
Und, ist das eine Geldfrage?
Ich glaube am Ende nicht mal, dass es eine Geldfrage ist. Die Verbände sind in der Regel gut finanziert. Ich denke, es ist ein verbandsübergreifendes Thema, dort überhaupt diesen Weg mal einzuschlagen und dafür Lösungen und Ansätze zu finden.
Was würden Sie denn dem Mittelstand vorschlagen? Also was wäre Ihrer Meinung nach jetzt der beste Weg, um eben einmal natürlich in der Politik Gehör zu finden, sei es hier bei der Bundesregierung, sei es natürlich auch auf EU-Ebene in Brüssel und natürlich letztendlich auch der Gesellschaft klar zu machen, was der Mittelstand für eine Bedeutung hat.
Also ich denke, dass jedes mittelständische Unternehmen, was in einem Wirtschaftsverband in seiner Region aktiv ist, dort eine aktive Rolle übernehmen sollte, zum Beispiel in Form von einer Beiratstätigkeit oder was auch immer, bei der man dann ein Stück weit Programm auch mitbestimmen kann und Einfluss nehmen kann und dieses Thema platzieren kann. Weil viele Verbände sind doch so gebaut, dass sie sich sehr, sehr stark mit der Unterstützungsleistung der Mitgliedsunternehmen befassen. Es gibt bestimmte Zentralfunktionen, Rechtsberatung zum Beispiel, was ein Verband eben für die Mitgliedsunternehmen dann zur Verfügung stellt. Es gibt immer schon auch ein Stück weit Kommunikationsarbeit, aber eine echte Verbandsarbeit im Sinne von Einflussnahme auf Politik zu betreiben, im Sinne einer Lobbyarbeit, das passiert in den Verbänden viel zu wenig, in meinen Augen. Und dort hat jeder ein Stück weit ja in der Hand, sich zu engagieren.
Aber ist das nicht vielleicht genau die Krux? Weil das, was wir ganz am Anfang oder was Sie ganz am Anfang gesagt haben, es gibt so viele noch im Mittelstand, die kümmern sich zu wenig um Strategie, fällt immer hinten unter. Und dann soll man jetzt plötzlich noch strategisch in einem Verband arbeiten, dann kommen wahrscheinlich die ein oder anderen an, sagen, nee, komm, bleib mir bloß weg damit. Oder ich kann es mir einfach gut vorstellen, dass es dann da genügend sind, die sagen, ja, müssen wir mal machen, aber vielleicht finden wir ja jemand anders, der es macht. Oder wie sieht das da aus bei Ihren Unternehmerkollegen?
Das eine tun, das andere nicht lassen. Es findet sich letztendlich immer jemand, der für ein Thema brennt. Und es geht oft ja auch darum, wer geht in Führung? Also wer ergreift die Initiative, bringt den Impuls und kämpft für diese Richtung? Und in der Regel ist es dann schon so, dass man bei vielen Mitgliedsunternehmen da auf offene Ohren stößt, die das dann sinnvoll finden, die das auch unterstützen. Ja. Und am Ende ist es ja so, es ist kein Job, der jetzt zwei Tage die Woche in Anspruch nimmt. Wenn ich jetzt überlege, meine Aktivität in Form von Verbandsarbeit, das sind aufs Jahr gesehen vielleicht vier Tage.
Ja, das ist dann übersichtlich. Aber man müsste doch als Lobbyist dann eigentlich auch viel öfter vor Ort sein, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob Sie sich als Lobbyisten bezeichnen würden.
Ich jetzt nicht. Ich würde da auch weniger die Unternehmer selber sehen, sondern das ist letztendlich eine Aufgabe an die Verbände, diese Rolle dann zu übernehmen.
Aber sollten Unternehmer generell vielleicht mal politischer auch sein, sich damit mehr auseinanderzusetzen?
Das ist eine spannende Frage. Also ich glaube ja. Speziell in der aktuellen politischen Landschaft ist es wichtig, sich klarzumachen, dass jedes Unternehmen auch nur einen Querschnitt der Gesellschaft und einen Querschnitt der Wählerschaft in der jeweiligen Region darstellt. Und dort ein Stück weit als Unternehmen klar Position zu beziehen, wie wir das auch tun, also klar uns gegen die AfD auch positionieren, auch im Unternehmen. Ich halte das für richtig und für wichtig. Das ist ein Thema, was viele Unternehmer eben gerne einen Bogen drumherum machen und es eben scheuen, weil sie eben dann ein Stück weit dann auch Unruhe in der Belegschaft befürchten. Aber ich halte es als gesellschaftliche Aufgabe für Unternehmer extrem wichtig, sich dort klar zu positionieren.
Hatten Sie da Probleme im Unternehmen, wenn Sie sagen, Sie haben sich so klar positioniert, wahrscheinlich jetzt auch vor den Wahlen oder jetzt auch nächstes Jahr vor der Bundestagswahl mit Sicherheit? Fürchten Sie, dass womöglich dann der eine oder andere Mitarbeitende sagt, nö, also dann gehe ich jetzt aber?
Hatten wir nicht, aber es ging auch keiner. Also ich glaube, dort muss man ein Stück weit, darf man nicht ängstlich sein, sondern eher mutig das mal ausprobieren. Weil am Ende ist dann schon auch die Frage, ist so jemand der richtige Mensch, den man im Unternehmen will?
Ja, aber ist das vielleicht auch eine Frage der Unternehmenskultur bei Ihnen?
Ja, also ist sicherlich auch eine Frage der Unternehmenskultur. Wie geht man mit Themen um? Versucht man, um die Themen einen Bogen zu machen oder spricht man sie offen an? Kommuniziert man regelmäßig auch mit den Mitarbeitern darüber? Und klar, das tun wir. Also gibt monatliches Berichtswesen, das für jeden, ersichtlich ist, was speziell auch die Geschäftsführung bewegt. Wir haben im 6- bis 8-wöchigen Rhythmus Mitarbeiterversammlungen, bei denen wir neben Zahlen zum Geschäftsverlauf auch über solche Themen sprechen und sind da eben auch sehr, sehr nah an den Mitarbeitern dran, um auch eine klare Kante zu zeigen, was wir uns als Unternehmen und als Gemeinschaft im Unternehmen vorstellen.
Haben Sie denn bei sich auch Probleme mit dem berühmten Fachkräftemangel, Auszubildende zu finden? Oder wie sieht das bei Ihnen bei AllSafe ganz konkret aus zurzeit?
Also es war schon leichter, Positionen zu besetzen. Allerdings sind wir jetzt in der glücklichen Lage, dass wir, ich glaube auch, weil wir eine besondere Kultur pflegen, eine hohe Attraktivität haben für Menschen, die die Kultur einer offenen Gesellschaft auch teilen. Und in Kombination mit einem guten Recruiting-Prozess sind wir in der Lage, alle Positionen, die es zu besetzen gibt, auch qualitativ hochwertig zu besetzen.
Und Sie sind ja jetzt nicht gerade so irgendwo mitten in einem Riesenzentrum, ne? Engen, so irgendwo im Allgäu, schöne Bodenseeregion, ganz toll zum Urlaub machen. Aber ziehen auch Leute wirklich dann zu Ihnen hin und sagen, ja, ich ziehe jetzt hier aufs Land, weil ich möchte gerne bei AllSafe arbeiten? Oder schaffen Sie das immer noch, die Leute auch aus der Umgebung zu rekrutieren oder womöglich auch aus den Auszubildenden quasi sich die Leute selbst heranzuziehen und die bleiben dann auch?
Also sowohl als auch. Es gibt speziell, was über Ausbildung läuft. Ja, wir bilden viel aus im Verhältnis zur Unternehmensgröße und treffen einfach, um auch Auswahl zu haben an jungen Menschen, die wir dann übernehmen oder eben vielleicht auch nicht. Aber wir rekrutieren auch überregional und da ist dann auch Umzug, gerade im höher qualifizierten Bereich, ist dort kein Thema. Also gerade wenn es jetzt Kollegen sind, die zwischen 30 und Mitte 40 sind. Das ist eine Generation, die in der Regel auch Ortswechsel gewohnt ist. Und dort haben wir jetzt auch keine Probleme, überregional neue Kollegen zu finden und die in die Region zu uns zu holen.
Wobei so zwischen 30 und 45 ist auch die Zeit, wo man dann heutzutage Kinder kriegt. Und dann ist es ja eigentlich total klasse, auf dem Land zu wohnen. Das möchte ja jeder. So, ist ja so ein Idealbild, dass die Kinder dann im Garten spielen können und nicht vom Auto überfahren werden, wenn sie rauslaufen.
Ja, also das hat man hier ganz sicher. Wobei jetzt die Region, in der wir sind, ist schon eine Technologieregion mit sehr vielen Unternehmen, auch starken Unternehmen und annähernder Vollbeschäftigung. Ja, also es ist schon ein starker Wettbewerb am Personalmarkt.
Ist das denn dann auch bei Ihnen im Unternehmen mal so ein Thema, dass Sie mal das so von der politischen Seite betrachten, dieses Thema Fachkräftemangel, weil es dann darum geht, wir brauchen eine gewisse Form von Migration und klar, man kann das ja sehen, wie man will, aber so wie es im Moment läuft, schreckt man, glaube ich, eher alle ab. Dann denken sich vielleicht auch die guten Fachkräfte, da gehe ich lieber nicht in ein Land, wo man so behandelt wird. Ist das so ein Thema bei Ihnen oder gar nicht?
Tatsächlich nein.
Ach, das ist eine klare Antwort.
Also ich denke, das ist eben auch eine Frage der Unternehmenskultur, die eben über viele Jahre wächst. Wir haben den klassischen Mitarbeiter von der Gemeinde aus dem Nachbarort, der 30 Jahre bei uns im Unternehmen ist. Und auch junge Menschen mit so einem Hintergrund, von denen wir glauben, dass sie ähnlich lange da sein werden. Wir haben aber genauso im Bereich Softwareentwicklung Kollegen aus Italien, aus dem Iran, hochqualifizierte Mitarbeiter und das alles unter einem Dach und das funktioniert gut.
Da fällt mir gerade was ein, weil das ist ja auch so ein Thema, was heute ganz stark diskutiert wird, Generation Z. Die jungen Leute wollen ja eigentlich überhaupt nicht mehr arbeiten, nur noch Work-Life-Balance und am besten, also kommen schon Fragen nach der Vier-Tage-Woche, was es alles gibt. Und aus dem Handwerk weiß ich, dass da ganz furchtbare Sachen sind, also was die da erzählen über die jungen Leute. Und ich kann mir das immer nicht so vorstellen. Wie sieht denn das bei Ihnen aus? Welche Erfahrung machen Sie denn mit diesen jungen Auszubildenden, die bei Ihnen sind? Sind das eher so Schluffis, die nicht mehr arbeiten wollen? Oder sind das noch auch junge Leute, die neugierig sind und was lernen wollen und gucken wollen, was da so kommt und was alles noch so passiert auf der Welt?
Jetzt haben wir natürlich als Unternehmen erkannt vor ein paar Jahren, dass wir im Bereich Recruiting zulegen müssen, wenn wir wirklich Auswahl haben wollen und nicht nur am Ende
die Schluffis
wollen. Bewerber, die übrig bleiben. Und wer das mal verfolgt, bei uns jetzt auf den sozialen Kanälen, also insbesondere auf Instagram, dann spielt gerade das Thema Ansprache von jungen Auszubildenden und Studenten, das spielt eine sehr große Rolle. Da betreiben wir viel Aufwand, zu erklären, was wir dort alles machen, was wir da alles bieten, was für ein cooler Laden wir sind, bei was man alles mitwirken darf und mitmachen darf. Und darüber generieren wir eben schon eine sehr gute Anzahl an qualitativ guten Bewerbern, sodass auch eine Auswahl tatsächlich stattfinden kann. Es ist aber schon auch so, dass nicht nur Rennpferde zu uns. Das war aber früher genauso wenig der Fall. Das ist natürlich auch ein Stück weit heute ein Leistungsanspruch, speziell an die jungen Menschen, die ja alle möglichst ein Abitur mitbringen sollten für die Ausbildung und noch im Verein aktiv sind, mindestens mal irgendwie in einem oder besser noch in zwei irgendein Ehrenamt noch betreiben.
Am besten schon 15 Auslandsjahre als Erfahrung hinter sich haben.
Genau, wenn ich jetzt an meine Jugend denke, da sah das auch ganz anders aus. Und ich bin da manchmal auch, weiter sind mir die Frage stellt, legen wir da immer auch den richtigen Maßstab an. Und am Schluss geht es ja darum, rauszufinden, ob jemand will, ob er von sich aus will. Und vielleicht ist ein Mensch mit 15 auch noch nicht so reif, dass er für sich jemals überhaupt erkannt hat, dass es ein Wollen gibt. Und dass sich die Frage einfach noch nie gestellt hat. Und dort einfach dann zu schauen, welche Themen spricht die Jungen an. Wir haben dort auch aus dem Grund einen sehr breiten Durchlauf der Auszubildenden, speziell durch alle Bereiche im Unternehmen, um eben ein gutes Bild zu bekommen, wofür interessiert sich der Einzelne und wofür interessiert er sich eben auch nicht.
Das heißt, Sie wechseln bei Ihnen die Abteilungen so durch?
Genau.
Ja. Egal, wofür die eingestellt werden?
Genau. Also ach, cool. Die ersten zweieinhalb Jahre ist Durchlauf durchs Unternehmen, sodass man auch in ein und derselben Abteilung zweimal durchkommt. Und erst dann Ende vom zweiten Ausbildungsjahr entscheidet sich, was denn der Zielbereich für den einzelnen Auszubildenden sein könnte, der dann im Idealfall eben seinen Neigungen und Interessen entspricht. Und dort ist man immer wieder überrascht, dass es eben am Schluss nicht derjenige ist, der jetzt das super Zeugnis hatte und im Einkauf nachher eine gute Leistung bringt, sondern dass es einfach jemand ist, der für sich entdeckt hat, das ist eigentlich eine coole Aufgabe, was man da macht, das macht mir Spaß. Und darüber entwickelt sich eine Eigenmotivation, sich an so einer Stelle auch einzubringen. Und ich denke, dieses Thema der individuellen Entfaltung stärker im Blick zu haben, das ist ein großer Schlüssel, wenn es darum geht, wie kann ich jemand Junges in einem Beruf gut platzieren. Und klar, das kann man jetzt nicht vergleichen mit einem Handwerker. Wenn ich jetzt halt beim Schreiner lerne, dann lerne ich halt beim Schreiner. Und wenn ich beim Schlosser lerne, dann lerne ich halt beim Schlosser. Das ist dann vielleicht halt eine grundsätzliche Frage, ob ein junger Mensch dann tatsächlich an der Stelle richtig ist oder nicht. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es eben ganz oft auch ein Thema der Ausbildungskraft ist, der Führungskraft, die in dem Moment den jungen Menschen auch an die Hand nimmt und den entwickelt. Das kann man in einem Industrieunternehmen in einem anderen Maße betreiben als jetzt bei einem Handwerksbetrieb mit 5 Mitarbeitern. Aber ich glaube, das Prinzip, was dahinter steckt, das ist dasselbe.
Das heißt, bei Ihnen kommt irgendjemand an und ist so im kaufmännischen Bereich eigentlich angestellt und wird am Ende Konstrukteur oder geht in die Technik oder Produktion oder sowas, weil er da plötzlich feststellt, wow, das finde ich ja hier viel spannender als den Papierkram.
Also ganz so weit daneben ist es nicht, aber das kann eben dann eine Aufgabe im Verkauf sein, das kann eine Aufgabe aber genauso nachher im Einkauf sein oder auch im Bereich Personal. Das ist zum Anfang der Ausbildung ist das völlig offen.
Also ich finde, was ich sehr, sehr, sehr schön finde, ist zum einen diese Feststellung, dass wir vielleicht heute auch ja nicht immer unbedingt die richtigen Maßstäbe anlegen, vielleicht auch zu hoch die Maßstäbe anlegen. Ist ja auch alles so in Richtung Leistung immer stärker gebracht worden. Und das Zweite, wirklich so diesen individuellen Blick, das finde ich ja ganz schön. Da fällt mir auf Anhieb dieses Buch von Ken Robinson ein, In meinem Element, der im Grunde das auch beschreibt, dass man viel stärker mal gucken muss, was kann denn eigentlich der Einzelne? Wir drücken oft die Leute in irgendwelche bestimmte Raster rein und gucken gar nicht so genau, was kann eigentlich derjenige, was macht dem wirklich Spaß? Und ich finde auch, dass wir irgendwie sehr schräg drauf sind, was das angeht. Wir diskutieren darüber, dass die Leute irgendwann bis sie 70 sind arbeiten sollen. Das wird ja früher oder später kommen. Bei mir ist es auch schon bis 67 in meinem Jahrgang. Und vorne, wo die noch so ganz jung sind und noch sich am Finden sind, da drängt man so, jetzt mach mal dieses, mach mal jenes, entscheide dich mal für einen Beruf. Und anstatt die Leute mal ausprobieren zu lassen, zu gucken, Mensch, was liegt dem denn? Was macht denn Spaß? Und das finde ich eigentlich toll, diesen Ansatz, den Sie da fahren. Sie schreiben in einem Beitrag, Allsafe ist mit dem Thema Transformation konfrontiert. In welchem Bereich entsteht denn bei Ihnen so Transformation an?
Also ich denke, Allsafe und Transformation ist letztendlich in einem Satz zusammengefasst, die Dematerialisierung vom Geschäftsmodell. Also ich hatte vorhin erwähnt, dass wir eben als ein Kernrisiko fürs Unternehmen eine hohe Rohstoffabhängigkeit haben, beziehungsweise eine hohe CO2-Intensität im Grundwerkstoff Aluminium, was wir eben hauptsächlich verarbeiten. Und Transformation für Allsafe heißt, letztendlich ein Geschäftsmodell zu entwickeln, was dieses Risiko im besten Fall komplett ausschließt, also eine Dematerialisierung vom Geschäftsmodell.
Können Sie das ein bisschen genauer erklären, Dematerialisierung vom Geschäftsmodell?
Also wie kann ich am Ende Wertschöpfung generieren, ohne dass ich Primärrohstoffe für die Leistungserbringung zuführen muss?
Das heißt, wir sind da wieder bei der Kreislaufwirtschaft.
Genau.
Und Kreislaufwirtschaft bedeutet eigentlich dann, ich verkaufe gar nicht mehr meine Produkte, sondern ich vermiete sie womöglich oder finde da einen anderen, ganz anderen Geschäftsmodell, wie ich meine Produkte auf dem Markt platziere und Geld dafür bekomme.
Genau, also letztendlich Produkte so weiterzuentwickeln, dass sie möglichst nicht kaputt gehen und ich auf Sicht auch mit einer reinen Bereitstellung und Verkauf der Dienstleistung, der Produktnutzung dann tatsächlich Umsätze generiere. Und ein Produkt, was eben sehr langlebig ist, bedeutet für uns eben dann geringe Kosten. Und je länger ein Produkt eben lebt, desto weniger Primärrohstoffe brauchen wir.
Ja, aber je länger ein Produkt lebt, umso weniger wird gekauft. Ist auch doof.
Ja, wenn nur die Nutzung bezahlt wird, ist es ja auch okay.
Also dann ist es ja gut, das stimmt.
Also das ist ja so ein Stück weit auch eben mit diesem, also im ersten Schritt, was wir als Service anbieten, Reparatur von Produkten, ist das ja einfach, um das mal erwähnt zu haben. Transformation heißt immer auch ein Stück weit, sich vielleicht mal ins eigene Fleisch zu schneiden, weil wir mit der Reparaturdienstleistung, die wir anbieten für Produkte, letztendlich unser eigenes Kerngeschäft kannibalisieren. Denn für jedes reparierte Produkt, das wir rausgeben, verkaufen wir ein neues Produkt weniger.
Ja, das ist natürlich ein Problem, aber machen die Kunden das denn auch mit? Weil das ist ja auch wieder was Neues und gerade so in diesen Industriebereichen ist man ja oft auch sehr, ich sag mal, konservativ im Denken. Ist das so, dass die Kunden da jetzt mit Ihnen mitgehen und die Nutzen und die Chancen erkennen, die da drin stecken, auch für sie selbst?
Also unser Markt ist ein sehr preisorientierter Markt und am Ende, das mussten wir auch ein Stück weit schmerzhaft lernen, bei allem grünen und blauen Storytelling, was wir uns da überlegt haben. Am Schluss kauft der Kunde über den Preis, einfach weil das reparierte Produkt ein Stück weit günstiger ist als ein neues Produkt. Und es ist aber per se nichts Schlimmes. Man muss es nur erkennen und akzeptieren und dann ist es auch okay, weil letztendlich hilft es, die Strategie umzusetzen, das Geschäftsmodell zu dematerialisieren.
Okay, das heißt, Sie finden, das ist im Moment auf einem guten Weg.
Ja. Ja, das. Wir wachsen da kontinuierlich in einer Nische, die nur wir besetzen. Und das freut einen jeden Monat, wenn man sieht, es wurde wieder ein bisschen mehr Umsatz als im Vormonat.
Kooperieren Sie da auch womöglich im Wettbewerb? Sie haben mal geschrieben, ich muss dazu sagen, es gab im Sommer eine tolle Veranstaltung, Mindmap Mittelstand bei Ihnen. Und in dem Video wird gesagt, Zusammenhalt und Kooperation ist die besondere Stärke des Mittelstands. Ist das auch auf den Wettbewerb bezogen? Kooperieren Sie da auch? Suchen Sie Partner? Oder wie läuft das? Oder sind Sie doch eher so für sich alleine unterwegs?
Also wir sind da, wenn es darum geht, Kooperation mit Wettbewerb, so weit sind wir dann auch nicht. Also wir sind in einem wettbewerbsintensiven Umfeld unterwegs und unsere Marktbegleiter verfolgen komplett andere Strategien und Geschäftsmodelle.
Und die gucken nicht mal so argwöhnisch oder mal so rüber, was sie da so treiben und dann haben sie auch noch Erfolg damit.
Die gucken schon, die kopieren auch. Aber das ist ja ein Stück weit auch den Ansporn, sich immer wieder was Neues einfallen zu lassen, um die Nase vorn zu behalten. Ich glaube, also wo wir kooperieren, ist dann eher mit Partnern, die eben Zugang zum Beispiel zu bestimmten Marktsegmenten haben. Dort tatsächlich jetzt ein Unternehmen, was halt ein bestimmtes Nischenmarktsegment sehr gut bedient mit unseren Produkten und wir selbst gar nicht in der Lage wären, das so im Detail, dieses Segment zu bearbeiten, so ein Unternehmen eben nicht nur als normalen Kunden zu sehen und den mit den Produkten zu versorgen, die er eben bei uns bestellt, sondern aktiv mit solchen Unternehmen auch in Kooperation zu gehen. Also zu fragen, wo können wir dich noch unterstützen, damit du in deinem Segment, das du bearbeitest, noch erfolgreicher bist. Und es ist gerade immer wieder auch interessant zu sehen, dass das sind oft ja auch kleine Unternehmen mit ein paar Mitarbeitern, die freuen sich und wenn man sie da anspricht und haben oft auch gute Ideen. Und der Vorteil ist, das sind eben auch sehr, sehr wendige kleine Betriebe, die sehr agil sind und Dinge eben sehr schnell umsetzen können, was eben für uns als Unternehmen in der Geschwindigkeit eben auch gar nicht möglich wäre.
Was ja auch großartig ist, wenn die dann ernst genommen werden und mal ihre Ideen wirklich mit jemand, der noch ein bisschen mehr Power hat, dann umsetzen können. Ne? Aber so was Sie sagten gerade so ne, bei den Kunden, all die grünen und blauen Bemühungen, die sie haben, da geht es ja um die Umweltschutz, Nachhaltigkeitsbemühungen. Aber das wurde ja durchaus dieses Jahr honoriert. Ne? Sie sind ja mit 7 anderen Unternehmen hier in Deutschland vom Bundeswirtschaftsministerium als Klimaschutzunternehmen ausgezeichnet worden. Also das ist natürlich noch mein Glückwunsch. Und was genau wurde denn bei Ihnen dann ausgezeichnet? War es so dieses Thema Kreislaufwirtschaft oder womit Sie sich beschäftigen oder wofür haben Sie?
Ja, also es waren im Kern waren es 2 Themen. Im Kern war es die Transformation vom Geschäftsmodell weg vom Produzieren hin zum Reparieren und eben All Change als Serviceprodukt, was wir anbieten. Und dann auf der anderen Seite eben das Thema der CO2-Neutralität, was eben viele Unternehmen sich ja eine Strategie hinlegen, wollen bis 2030 klimaneutral sein oder 2040 klimaneutral sein. Und wir sind dort, Stand 2024, durch entsprechenden Zubau von PV-Anlagen, jetzt auf einem Stand, dass wir schon in diesem Jahr bilanziell klimaneutral sind. Ja, cool. Auf einer Ebene Scope 1 und Scope 2. Also dieser Materialfußabdruck, der wird bei dieser Betrachtung in der Regel ausgeklammert. Und das war eben ein Thema, was dort auch entsprechend überzeugt hat, dass wir heute schon dort an der Stelle sind, bei dem Thema, bei dem viele andere Unternehmen noch ihre Roadmap für 5 Jahre vor sich haben, um an den Punkt zu kommen.
Jetzt werden ja auch gerade die Nobelpreise verliehen. Und da weiß man ja, dass sie teilweise bis zu 200.000 Euro dotiert sind. Haben Sie denn vom Bundeswirtschaftsministerium auch was dafür gekriegt? Also kriegt man da wenigstens eine Förderung oder ein Preisgeld, damit man da auch weitermachen kann? Oder kriegt man nur so eine nette Urkunde und sagt jetzt, Mensch, toll, wir sind jetzt Klimaschutzunternehmen?
Letzteres, eine nette Urkunde. Aber ich glaube, auch das ist ein Stück weit wieder so was, wo wir bei der Eingangsfrage sind oder der Eingangsthematik. Wie mache ich eben Lärm für den Mittelstand? Weil es gibt viele, die machen Dinge gut. Und wir haben eben auch sehr lange dazu wenig mit dem Säbel gerasselt. Und das Rasseln, das muss man irgendwann erkennen, das gehört eben halt auch mit zum Geschäft. Weshalb wir dann irgendwann eben auch begonnen haben, den Aufwand zu betreiben, bei solchen Wettbewerben mitzumachen. Und wenn Sie sagen, 2024 erfolgreiches Jahr, ja. Also es war das die Aufnahme in den Verein der Klimaschutzunternehmen. Wir sind dieses Jahr zum dritten Mal nominiert als Finalist beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis.
Ja, cool.
Wir sind nominiert für den Umweltpreis des Landes Baden-Württemberg. Und bei einem Energieeffizienz-Award der DENA, der Deutschen Energieagentur.
Das heißt, es muss noch kräftig Daumen gedrückt werden.
Ja, auf jeden Fall.
Dann mache ich das. Und bitte Zuhörerin auch, alle Daumen drücken für AllSafe, dass das klappt.
Und es sind aber
nicht mal eine Dotierung bei so einem Preis, dass irgendwie eine Förderung oder sowas rauskommt.
Ich glaube sogar der Umweltpreis Land Baden-Württemberg, da gibt es, glaube ich, sogar ein paar Euros dafür.
Ja.
Aber letztendlich, weshalb ich das erwähne, ist, das sind letztendlich eben auch alles Themen, gerade speziell bei den Preisen, die auch politisch ein Stück weit initiiert sind, die eben Aufmerksamkeit erzeugen. Und das ist heute, glaube ich, die größte Herausforderung, wie man in diesem Mediengetöse eben entsprechend schafft, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und da helfen solche Themen eben halt auch ein Stück weit weiter.
Ja, ich fände es so relativ clever, auch vom Wirtschaftsministerium, wenn man sagen würde, ja, die ausgezeichneten Unternehmen kriegen eine Förderung, weil die sind auf dem richtigen Weg und die machen viele Sachen richtig. Und das kann dann ja ein Anreiz sein für andere zu sagen, Mensch, wollen wir mal gucken, machen wir auch mit. Ne? Was würden Sie denn machen als Wirtschaftsminister, wenn Sie was würden Sie denn machen, um den Mittelstand nochmal so richtig zu pushen? Sie sind jetzt Minister, jetzt Ihre Chance.
Als Wirtschaftsminister würde ich tatsächlich weniger auf die Pressemeldungen der Großkonzerne schauen, die in absoluten Zahlen eben nur einen sehr kleinen Teil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten tatsächlich stellen, sondern eben sehr stark darauf hören, was tatsächlich der Mittelstand erzählt, dort besser hinzuhören und gerade in solchen Vereinen wie die Klimaschutzunternehmen, die ja vom Bundeswirtschaftsministerium mit initiiert wurden, dort tatsächlich auch genauer hinzuhören, was die Unternehmen dort sagen, was die erzählen und dem mehr Gehör schenken.
Ja, das ist auch ein guter Weg. Also das werde ich dann auch mal, wenn ich über den Podcast schreibe, mal mit rausheben. Vielleicht hat es ja einen Zweck. Aber das ist natürlich jetzt auch eine gute Stelle, um zum Sinnstift zu kommen. Den habe ich Ihnen ja zugeschickt. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die womöglich das allererste Mal dabei sind, kann ja passieren, erzähle ich jetzt mal ganz kurz, was der Sinnstift ist. Den bekommt jeder meiner Gäste vorab. Das ist ein Bleistift, der am oberen Ende dann so eine Blumenkapsel hat. Und wenn der Bleistift abgeschrieben ist, also weggeschrieben ist, kann man einfach den umdrehen und dann in den Blumentopf einpflanzen, schön gießen. Und dann werden irgendwann hübsche kleine Vergissmeinnicht rauskommen, ja, damit man mich eben nicht vergisst. Und das klappt tatsächlich. Ich habe es selber ausprobiert.
Der Sinnstift.
Jetzt meine Frage zum Sinnstift. Welcher Kernwert treibt Sie denn persönlich am meisten an? Was ist Ihnen als Wert wirklich wichtig?
Ich glaube, Verantwortung ist wichtig, dass man Verantwortung übernimmt und dass man Verantwortung aber auch gibt.
Und das machen Sie auch im Unternehmen. Da können sich die Mitarbeitenden auch voll auf Sie verlassen. Fordern Sie das ein?
Das fordere ich ein, ja. Es ist natürlich, Verantwortung ist immer eine Frage der Balance. Die Freiheit gehört dazu. Also ich kann natürlich nur Verantwortung übernehmen, wenn ich die Freiheit habe, dann auch zu entscheiden und zu handeln. Und deshalb ist es immer im Unternehmen für jeden Einzelnen eben auch das Thema, wenn jemand Verantwortung übernimmt, dann kann er nur so viel Verantwortung übernehmen, wie er Entscheidungsfreiheit auch hat. Und diese Freiheit mitzugeben, das spielt eben auch eine zentrale Rolle.
Das ist eine sehr, sehr schöne Beschreibung. Darf ich Sie da in Zukunft öfter mal zitieren? Werde ich machen. Schreibe ich mir runter, Jens Laufer, AllSafe. Gut, sehr gut. Dann die drei schnellen Fragen zum Abschluss. Was würden Sie denn für mich grillen oder kochen, wenn ich bei Ihnen eingeladen wäre? Weil ich weiß, das machen sie nämlich gerne, ne? Also für Familie, aber vielleicht auch für Gäste.
Ja, ich glaube, es würde, damit es nicht zu lange dauert und ich nicht den ganzen Tag am Grill stehe, wird es vielleicht ein schönes Fiorentina aus Italien sein.
Oh, was ist das? Ist das was?
Ein Steak,
Steak aus
Bistecca
Italien.
Fiorentina, genau.
Ah, cool. Ich komme vorbei. Müssen wir nur noch Termine
Kann
abmachen.
ich den würde ich gerne ersetzen. Nee, da habe ich was Besseres.
Echt?
Es würde ein regionales Steak geben von einem sehr guten Produzenten hier aus dem Umkreis, weil ein gutes Steak, das muss nicht aus Argentinien kommen, sondern das kann vor der Haustür aufwachsen, wenn einer entsprechend die Liebe zum Produkt hat.
Sehr schön. Ja, das hört sich schon mal gut an. Ich habe gerade Hunger bekommen. Zweite Frage. War die Zeit bei Daimler besser oder jetzt bei Allsafe? Also Konzern oder Mittelstand?
Mittelstand.
Ja, hätte ich mir jetzt eigentlich auch denken können. Eine blöde Frage eigentlich. Und jetzt die letzte Frage. Haben Sie denn den Podcast hier auch vom Ende her gedacht?
Ob ich den vom Ende her gedacht habe?
Ja, das machen Sie doch immer. So eine Methode bei Ihnen, habe ich mal gelesen. Dinge vom Ende her denken.
Ja, natürlich.
Das heißt, Sie haben schon geahnt, was da auf Sie zukommt. Und
Es ist ja
dass Sie
immer,
jetzt demnächst für mich grillen müssen.
ja, es ist ja immer, es sind immer zwei Begriffe, die da eine Rolle spielen. Das ist Plan und Zufall. Also ich habe es zur Hälfte geplant und die zweite Hälfte muss man aber dem Zufall überlassen, weil wenn man Dinge zu oft bis zum Ende plant, merkt man irgendwann, sie sind nicht mehr lebendig. Also es bleibt lebendig, wenn der Zufall eine Chance hat. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen.
Das ist das berühmte Serendipity, ne? So dieses darauf achten, dass man diesen Sachen offen entgegentritt und dann eben das auch mal wahrnimmt, wenn da plötzlich etwas auf einen zukommt, mit dem man nicht gerechnet hat, aber vielleicht plötzlich eine ganz tolle Begegnung hat. Gibt es auch ein ganz tolles Buch von dem Christian Busch über Serendipity. Kann ich nur empfehlen. Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich und auch an meine Gäste, Quatsch, was erzähle ich denn jetzt? Ich bedanke mich erstmal natürlich bei meinen Zuhörern und Zuhörerinnen, dass auch ihr dieses Mal wieder bei meinem Podcast Gewinn mit Sinn dabei wart. Aber jetzt natürlich ganz herzlichen Dank auch an meinen Gast Jens Laufer, Geschäftsführer der Allsafe Group GmbH in Engen. Und in den Show Notes findet ihr natürlich den Link zum Unternehmen, um euch weiter zu informieren. Da gibt es auch einige spannende Blogartikel von meinem heutigen Gast, die er dort geschrieben hat. Guckt da wirklich mal rein. Und gibt es eigentlich schon eine Planung für das Mindmap Mittelstand 2025? Kann man da auch schon drauf verweisen oder wird das gar nicht geplant?
Also 25 sicher nicht. Wer weiß, was danach kommt.
Okay, dann warten wir mal ab. Auf jeden Fall Unternehmen sich anschauen lohnt sich. Blogartikel lesen lohnt sich erst recht. Mein Name ist Jürgen Schönter von Sinnstifter Kultur und meine Mission ist es, Unternehmen auf dem Weg zu einer sinnstiftenden und werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten. Und wir haben ja gerade auch gehört, in Deutschland gibt es einen starken Mittelstand mit großartigen Ideen und auch tollen Produkten und die auch wirklich was machen und bewirken wollen. Und sie haben natürlich auch einen großen Impact auf die Gesellschaft in vielerlei Hinsicht. Sie haben damit eine große Verantwortung. Sie können auch Menschen zum Umdenken und Andershandeln bewegen. Auch da haben wir heute so ein bisschen drüber gesprochen, das Thema Politik. Also sinnstiftendes Unternehmertum bedeutet, Verantwortung für die Gesellschaft, die Umwelt und die Menschen zu übernehmen. Aber es lohnt sich, denn Unternehmen, die sich auf diesen Weg begeben, werden auch in Zukunft erfolgreich sein. Und das haben wir auch heute bei Allsafe hier gesehen. Das scheint ja alles auf einem hervorragenden Weg zu sein. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert und vielleicht sogar weiterempfehlt. Und selbstverständlich könnt ihr mir auch ein Feedback geben. Also bis zur nächsten Folge von Gewinn mit Sinn und wieder neuen spannenden Gästen. Und jetzt erstmal nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Sie, lieber Herr Laufer, für das wirklich inspirierende Gespräch.
Vielen Dank, Herr Schöntauf.
Dann bis bald zum Grillen.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de.